Du siehst aus wie Ingo Zamperoni, so ein bisschen.
Echt?
Hat ja. das schon mal jemand gesagt?
Bei mir sagen die Leute immer Bastian Pastewka, so würde ich
ja,
aussehen.
Eine Mischung aus Bastian Pastewka und Ingo Zamperoni. Ich habe ja mit diesen Begrifflichkeiten, fremdeln will ich nicht sagen irgendwie, aber die sind natürlich jetzt nicht Teil meiner täglichen Arbeit. Wie ist das zu verstehen? Leadership, ne? Ich denke natürlich an ein Schiff, wo ganz viele Lieder gesungen werden. Das ist ein Leadership.
Ja.
Ja, also für mich.
Und damit hast du natürlich auch recht.
Contalk.
Herzlich willkommen zu Contalk, dem Podcast über Persönlichkeit, Leadership, Innovation und Wandel in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Mein Name ist Thomas Müller und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. In diesem Podcast spreche ich mit Führungspersönlichkeiten, die mit neuen Ideen und kreativen Ansätzen die Arbeitswelt und insbesondere den sozialen Sektor gestalten. Denn gute Führung bedeutet mehr als Prozesse und Strukturen. Sie bedeutet, Menschen zu inspirieren und Veränderungen aktiv zu ermöglichen. Mein erster Gast, es ist heute eine Premiere, verkörpert genau das auf eine ganz besondere Weise, Olli Hilbring. Olli ist Karikaturist und Illustrator, soweit ich informiert bin. Und mit seinen Zeichnungen bringt er uns nicht nur zum Lachen, sondern regt auch zum Nachdenken an. Denn Humor kann ein mächtiges Führungsinstrument sein. Er schafft, nach meiner Meinung, Perspektivwechsel, öffnet Türen für Innovationen und hilft mir und uns, Herausforderungen leicht zu nehmen. Doch wie wird man eigentlich Karikaturist? Welche Rolle spielt Humor denn in der Führung? Und was können wir alle aus der kreativen Arbeit von Olli lernen? Darüber sprechen wir in dieser ersten Folge von Contalk. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören. Olli.
Hallo, guten Tag.
Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Heute Weltpremiere, freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich dazu sagen.
Das musst du nicht.
Ach, das ist beruhigend, vielen Dank. Du hast ja einen ziemlich ungewöhnlichen Berufsweg gewählt. Wie kam es eigentlich dazu?
Ich weiß gar nicht, ob der so ungewöhnlich ist. Ich bin ja, wenn ich das kurz sagen darf, nicht der Karikaturist, sondern Cartoonist. Das ist nicht schlimm. Es ist artverwandt, sage ich mal. Nur der Karikaturist zeichnet und man erkennt die Leute, also die Politiker zum Beispiel. Das kann ich auch manchmal. Aber ich sehe immer zu, dass meine Figuren immer große Nasen haben und manchmal stört das irgendwie, wenn Politiker kleine Nasen haben zum Beispiel. Nein, aber das nur am Rande. Mein ungewöhnlicher Berufsweg, ja, wie wird man das? Es wurde mir in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Also ich habe immer gezeichnet, bin dann Grafiker geworden irgendwann. Also vorher war ich mal Barkeeper, Soldat und Lieferwagenfahrer, aber das ist irgendwie
wichtige Vorbereitung.
Ja, es hat vielleicht dann, wenn man auf Strecke natürlich viel erlebt, dann das ist ja immer hilfreich, sage ich mal. Ne? Also wenn du jetzt von der Schule kommst, dein Studium gemacht hast und dann in dem Job landest, den du da machen möchtest, finde ich, wenn man so ein bisschen zickzack gelaufen ist im Leben, irgendwie ist das ja auf jeden Fall immer hilfreich, meiner Meinung nach. So, und das hat mich dann irgendwann dazu geführt, dass ich auch noch Cartoons mache und zeichne. Aber das war immer schon in mir drin, glaube ich, also das Zeichnen.
Okay, aber gab es da so einen Magic Moment, wo du gesagt hast, boah, das liegt mir total, dieses Cartoon-Zeichnen?
Nee, ich habe immer viel gezeichnet. Ich habe dann angefangen, Werbung zu machen, also in einer Agentur zu arbeiten. Und nach Jahren in der Agentur, wo man natürlich viel nach Briefing arbeitet und Kundenwünsche erfüllt, immer sehr gerne, immer noch sogar, habe ich aber irgendwann, glaube ich, gedacht, jetzt müsste ich da mal was machen, irgendwie mit meinem Zeichentalent. Weil ich habe 92 das erste Mal was veröffentlicht und dann lange, lange nicht gezeichnet oder nichts veröffentlicht und dann 2009, glaube ich, wieder angefangen zu zeichnen. Das ist ja gar nicht so lange her. Ich glaube, meine Triebfeder war eigentlich, ich muss der Welt jetzt mal zeigen, dass ich zeichnen kann.
Okay. Spannend. Das heißt, so als Motivation so ein bisschen sich selber ein Ziel gesetzt und gesagt, das will ich jetzt mal zeigen, dass ich das schaffe.
Ich vermute, es ist eine Midlife-Crisis. Also ich sehe jünger aus, als ich bin. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Nein, aber ich glaube, das war so bei mir ein bisschen dieses Ding, ich will noch mal ein bisschen was Eigenes machen, ein bisschen irgendwas schaffen, was vielleicht irgendwie auf der Welt bleibt, wenn ich vielleicht nicht mehr da bin. Und da ist ja Kunst an sich immer ein gutes Ventil und ich glaube, das war so die Motivation, das zu machen, genau.
Ja, okay. Eine Frage, die du bestimmt auch schon x-mal gehört hast. Wie kommt es eigentlich zu diesen langen Nasen? Also was willst du damit ausdrücken? Wie kam es dazu?
Was ich damit ausdrücken will, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein Verleger hat mal gesagt, oder mein Verleger damals, Dieter Schwalm vom Lappern Verlag, der hat mal gesagt, je größer die Nase, desto lustiger der Cartoon. Das hat er sich wahrscheinlich auch nur so ausgedacht. Das ist ja gar nicht so. Aber ich bin der Einzige, der sich wirklich, wirklich dran gehalten hat. Und weil ich einfach diesen Erfolg haben wollte und lustig sein wollte. Nein, ich glaube, dass ich bin geprägt vom kleinen Arschloch. Ja, Walter Mörs, der hatte eine ähnliche Nase. Da wäre ich auch relativ oft mit verglichen, sage ich mal so. Auf den ersten Blick ist das so, die Größe der Nase. Aber der Zeichenstil bei Walter Mörs ist ein ganz anderer. Dann Werner habe ich natürlich gelesen, dann aber auch diese ganzen belgisch-frankophilen Comics, Lucky Luke, Asterix und so, die hatten ja auch alle keine kleinen Nasen. So hat sich das entwickelt.
Ja.
Also man fängt irgendwann an, eine Figur zu zeichnen und dann wird die Nase, also ich glaube, wenn ich so zurückgucke, dann waren die Nasen mal viel kleiner, die sind halt im Laufe der Jahre gewachsen, ja.
Okay. Also Nasenfaktor gleich hoher Bekanntheitsgrad, hohes
Selbstbewusstsein. Man versucht ja immer eine Figur zu schaffen, die eine Wiedererkennung hat. Ne?
Ja,
und wenn man dann halt irgendwie, es gibt zwei Stilelemente, es gibt einmal die Form an sich irgendwie der Figur und es gibt irgendwie die Art, wie man zeichnet.
Ja, sehr spannend. Was ich besonders bei dir schätze und bei deiner Arbeit ist so diese Verbindung von Humor und gesellschaftlichen Themen. Also das ist schon für dich sehr besonders und sehr on point. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht eigentlich so dein kreativer Prozess aus? Also hast du da so ein festes System, guckst du dir die Nachrichten an und denkst, also so ein Quatsch, muss ich mal selber was zuschreiben, dass den Leuten das auffällt? Also hast du quasi so ein kreatives Chaos mit System oder wie kommst du zu diesen kreativen Ergebnissen?
Also wenn ich selber mal reflektiere, dann würde ich behaupten, dass ich zu viel Markus Lanz gucke. Und zu viel Carmen Miosga, ne, heißt sie?
Ja.
Und also man hat auch das Gefühl, im deutschen Fernsehen wird nur gesprochen. Es gibt nur Talkshows die Woche über, also sehr, sehr viele, finde ich. Ich glaube, Frankreich ist auch noch so ein Land irgendwie, wo sehr viel im Fernsehen gesprochen wird. Aber das pfeife ich mir fast alles rein. Aber weil ich auch teilweise irgendwie nebenher zeichne. Und sehr oft tauchen Themen dort auf oder werden da so ein bisschen vertieft, wo ich dann sage, das gibt's ja nicht irgendwie. Oder da muss man mal was machen oder da fällt einem was so ein. Es ist halt schon der informative Cartoonist, der dann sich hier und da Themen pickt irgendwie aus der politischen Kommunikation, würde ich mal sagen. Ja.
Cool. Das erlebe ich häufig auch so im Führungsalltag, auch im Leadership. Da geht es ja auch oft so um den Spagat zwischen Freiraum und Struktur. Wie erlebst du das denn, diesen Spagat in deiner Arbeit? Und wo siehst du da Parallelen auch zum Thema Führung oder Leadership?
Boah, das ist natürlich jetzt also nicht eine schwierige Frage.
Ja, jetzt sind wir langsam angewärmt.
Ja,
jetzt musst du ran.
Jetzt muss man mal ran hier. Ich habe ja mit diesen Begrifflichkeiten, fremdeln will ich nicht sagen irgendwie, aber die sind natürlich jetzt nicht Teil meiner täglichen Arbeit. Und deshalb muss ich das erstmal für mich so ein bisschen ordnen irgendwie. Wie ist das zu verstehen? Leadership, ne? Ich denke natürlich an ein Schiff, wo ganz viele Lieder gesungen werden. Das ist ein Leadership.
Ja.
Also für mich.
Und damit hast du natürlich auch recht.
Ja, nein, aber ich mache ja auch immer den flachen Freitag. Von daher, wie war die Frage? Also Struktur und Freiheit irgendwie.
Genau.
Also im Grunde hat man ja als Cartoonist irgendwie im Schaffen sehr viel Freiheit, weil man alles machen kann. Also man alles, was im gesetzlichen Rahmen ist und alles, was im gesellschaftlichen Rahmen oder Kontext vielleicht irgendwie ist, wo man sagt, so das kann man machen, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Man muss natürlich immer irgendwie auch Grenzen überschreiten. Das ist klar, weil da zieht sich ja dann irgendwie auch über dieses Überspitzen der Witz her. Also deshalb hast du auf der einen Seite natürlich alle Freiheiten, erstmal über alles nachzudenken. So, und dann wird es natürlich in eine Struktur oder irgendwie auch in eine Form gegossen. Also letztendlich gibt es halt Regeln irgendwie auch beim Cartoon-Zeichnen. Ne? Also es fängt jetzt an mit Leserichtung. Das ist ein Fehler, den viele Newcomer oder Leute, die anfangen, irgendwie machen. Also man,
die Leserichtung
ist sehr wichtig.
Dass irgendwie. Die von rechts nach links machen.
Ja, das ist so, aber du wirst dich nicht wundern. Also sehr viele Nachwuchszeichner, die anfangen und dann ist der Satzanfang steht dann rechts und die Antwort links zum Beispiel.
Okay.
Oder die Anordnung der Sprechblasen. Also ist halt sehr, sehr wichtig irgendwie, dass das so gelesen wird, dass der Witz auch dann verstanden wird. Irgendwie, weil sonst fragt man sich so. Ne? Also es ist auch sehr oft Memes im Internet, die dann halt irgendein Bild nehmen und dann so einen Witz klauen und da drauf posten und dann halt falsch rum. Und sagst halt, naja, gut, irgendwie. So, das ist dann halt vielleicht die Struktur, die der Künstler braucht oder die das Medium irgendwie vorgibt, irgendwie um Botschaften irgendwie auch dann anzubringen. Wie man das jetzt auf die Freiheiten im Leadership und dann in Umsetzung irgendwie münzt, das weiß ich jetzt nicht irgendwie, aber es ist halt so, der Künstler ist erstmal frei, aber dann gibt es halt schon Zwänge. Also ob das jetzt die Form ist, irgendwie wie bei mir der Cartoon oder irgendwie auch, wenn man eine Ausstellung macht als Künstler oder so, dann gibt es halt Themenbereiche, bla 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 und so. Ist ja halt dann auch nicht alles irgendwie völliger Freestyle und es passiert, sondern man plant ja, oder wenn man ein Buch macht irgendwie, dann hat man eine Seitenzahl, die wir durch vier teilen können und so, irgendwie wegen dem Durchschuss und bla 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 und so. Das sind produktionstechnische Dinge irgendwie.
Verstehe,
aber so hast du das, glaube ich, gar nicht gemacht.
Naja, ich frage mich halt im Kern, wie kommt man zu diesen kreativen Ergebnissen? Weil das ja schon etwas ist, was auch als Geschäftsführer, da rede ich auch aus eigener Erfahrung, das ist ja schon das Entscheidende. Also wie bringe ich die Organisation voran? Was ist eigentlich das Neue? Wo muss ich der Organisation mal den Spiegel vorhalten? Wie kann ich Dinge in Bewegung bringen? So. Und da ist die Frage, wie kommt man eigentlich zu dieser Kreativität? Und gerade wenn ich jetzt diese Cartoons mir anschaue von dir, dann ist da ja auch eine ernste Botschaft drin, aber sozusagen so verpackt, dass sie auch verdaubar ist, so würde ich sie mal, also geht es mir ganz häufig, wenn ich deine Cartoons mir anschaue. Und da ist für mich schon die Frage an dich, wie du es eigentlich machst. Also hilft dir da Struktur nach dem Motto, wie du es gerade gesagt hast, ich habe eine Buchabgabe, ich muss in 4 Wochen x Cartoons produzieren? Oder bist du eher so ein Typ, der die Kreativität dadurch insbesondere sprießen lässt, indem er sich Talkshows anguckt und dann abends irgendwie so Freestyle zeichnet? Also wodurch entsteht bei dir Kreativität?
Das ist schwierig, weil wenn man das so professionell und so lange macht, dann ist das einfach in dir drin und dann weißt du das gar nicht mehr, weil du hast halt einen Auftrag oder du musst halt zu dem oder dem Thema etwas machen irgendwie und dann passiert das einfach. Es gibt natürlich Phasen, dass du sagst, irgendwie mir wird nie mehr im Leben ein Cartoon einfallen, aber es fällt dir dann doch noch was ein. Es ist halt auch viel Handwerk dann, ne? Und letztendlich das, was du sagst, irgendwie so Dinge verpacken, so dass sie gut zu verdauen sind, das ist ja letztendlich dann eine Form von Kommunikation oder also so wie Witze irgendwie auch funktionieren, ist ja immer so ein bisschen so ein trojanisches Pferd, ne? Irgendwie, dass man eigentlich die Kernbotschaft halt garniert mit dem Setting und so, dass man halt nicht gleich irgendwie mit der Tür ins Haus fällt. Also dass man im Grunde Dinge gut verpackt. Da geht es nicht darum, irgendwie, dass man den Leuten Honig ums Maul schmieren will oder nicht die Wahrheit sagen will. Die Wahrheit ist immer wichtig. Das ist auch beim Cartoon so. Es ist immer, die guten Cartoons haben immer im Kern, also alle Witze haben im Kern eine Wahrheit. So, und das ist halt dann vielleicht so, dass die Botschaft, die man senden muss an Menschen, ist halt die Wahrheit oder der Fakt.
Ja.
So, und dann muss man halt gucken, irgendwie, wie man den
verdaubar macht.
Ja, oder sag ich mal so, irgendwie, es geht ja gar nicht mal um verdaubar, sondern irgendwie auch so, dass das, weil manchmal sind es ja sehr trockene Dinge, dass man die auch so verpackt, dass die Leute Bock kriegen, da mitzugehen. Ne? Also, weil letztendlich irgendwie ist es manchmal ja ein sehr, sehr trockener Fakt, den man verkaufen muss. Aber man kann ja trotzdem was drumherum bauen. Ne? Da geht es halt gar nicht darum, den Leuten Sand in die Augen, so, sondern ich finde, auch gerade bei Kommunikation oder so ist ja immer sehr viel Motivation dabei. Irgendwie, man sagt halt so, und so, wenn ich das jetzt so auseinanderklabüsern würde, so gehen auch Cartoons irgendwie, dass man da immer mehr, nicht mehr macht irgendwie, aber immer versucht, so eine Welt aufzubauen, die dann halt im Cartoon natürlich, im wahren Leben wäre das dann nicht so gut, dann so bricht, ne? Und so sagt so, verarscht.
Ja. Naja, aber das wiederum halte ich schon für anschlussfähig an Leadership, also Leute, die auf dem Schiff Lieder singen, wie du es vorhin gesagt hast,
genau.
Finde ich, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das ist eine gute Brücke zu der nächsten Frage. Aber das wollte ich noch sagen. Es gibt in der Managementliteratur gibt es hier vom kleinen Prinzen, vom Autor vom kleinen Prinzen, der hat ja gesagt oder soll gesagt haben, dass wenn man irgendwie Menschen dazu bringen will, ein Boot zu bauen, dann denen nicht erklären soll, wie sie einzelne Bretter zusammenschrauben, sondern die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer quasi zu erzählen.
Ja, yeah.
Also ein bisschen das Stilelement Storytelling, ja, dass also die Leute natürlich die Fakten kennen, und das ist ja Kern der Botschaft,
yeah, genau.
Aber gleichzeitig auch das große Ganze drumherum, so dass es die Organisation versteht, aber auch aufrüttelt. Das meinst du mit so ein bisschen abruptes Ende wahrscheinlich? Ja, könnte man schon
beim,
übertragen.
Beim Cartoon so oder beim Witz.
Genau.
Aber das, was du sagst, ja richtig irgendwie, dass man, also Helmut Schmidt hat gesagt, Visionen, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Genau.
Sehe ich nicht ganz so, wie vielleicht Vision das falsche Wort irgendwie, aber zumindest ein Ziel setzen irgendwie, was den Leuten zeigt, da steckt mehr dahinter als jetzt diese eine Geschichte, die man halt jetzt tun muss, weil wir machen uns da gemeinsam auf dem Weg, und das hat der Autor, wie heißt er?
Antoine de Saint-Exupéry, weiß nicht, ob ich das französisch perfekt ausgesprochen
habe. Ja, und das
habe,
ist auch, und das ist auch mein, das ist auch mein Lieblingswein.
Sehr gut. Au votre santé. Ja, du hältst übrigens auch in der Cartoon-Welt oder in deinen Cartoons der Business-Welt, wie ich finde, auf eine sehr charmante Weise den Spiegel vor. Vorhin hast du das bei dem schönen Wörtchen Leadership schon gemacht. Gibt es denn so bestimmte Führungstypen oder Stile, die dir besonders häufig als Karikaturvorlage begegnen? Also du hast ja mal einen Cartoon, glaube ich, gezeichnet mit so einer schönen Aussage, unser Chef ist für mich wie ein väterlicher Feind. Also
naja,
hast du da so eine persönliche Erfahrung oder hast du jemanden am Bahnhof gesehen?
Nee. Also das ist mir eingefallen, also der Text ist mir eingefallen, und ich wollte es erst machen mit meinem Professor, also irgendwie Studenten an der Uni. Dann habe ich mir gedacht, naja, das passt irgendwie nicht so richtig irgendwie.
Ja.
Und dann bedient man sich halt der Klischees irgendwie, dass der Chef doof ist irgendwie oder den Chef mag keiner, weil der halt Sachen entscheidet. Also in meinem Cartoon ist das halt ein Chef, der nicht die Vision oder die Geschichte gut erzählt hat irgendwie, sondern ist halt so vielleicht so ein Arschlochtyp eher. So, und da hat man eine Idee für einen Text, und dann packt man den in eine Szene und dann guckt man halt irgendwie, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Das gibt genauso Dachdecker und Installateure, die einen Chef haben, der Kacke ist irgendwie. So würde aber kein Dachdecker formulieren, ne? Mein Chef ist für mich ein väterlicher Feind.
Ja.
Der würde dann sagen, das ist das denn für einen.
Genau. Vermutlich, ja. Okay, dankeschön. Wenn du auf deinen bisherigen persönlichen beruflichen Weg zurückblickst, was würdest du sagen, hat denn dich als, ich nenne das jetzt mal, Führungspersönlichkeit in eigener Sache?
Ja, ich bin ja Vorstandsvorsitzender von Ollis Cartoons.
Oh, super. Wie viel Leute führst du?
Mich selber. Und halt schon 300.000 Leute im Internet, also Follower irgendwie. Man weiß aber nicht, wohin.
Stimmt, also, das ist auch nochmal wichtig fürs
Leadership. Man hat ja schon eine Verantwortung dem Publikum gegenüber. Aber nee, natürlich Spaß. Irgendwie ist natürlich eine Ein-Mann-Firma, wenn man so will. Aber da muss man sehr viele Sachen mit sich selber klar machen.
Ja, super. Ich wollte eigentlich fragen, Führungspersönlichkeiten eigener Sache, was hat dich denn da so in deinem Weg am meisten geprägt? Also gab es gewisse Mentoren oder irgendwelche Herausforderungen, wo du gesagt hast, so, das hat eigentlich mich so im Bereich Führung, Leadership, Persönlichkeit am meisten geprägt oder beeinflusst?
Naja, ich habe schon über die Jahre irgendwie, wie ich auch in Agenturen unterwegs war, schon verschiedene Leute kennengelernt und verschiedene Führungsstile. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mich der oder die eine geprägt hat, aber ich fand immer sehr wichtig, dass man strategisch und nicht politisch das falsche Wort, strategisch denkt und gefühlvoll ist. Also, oder beziehungsweise irgendwie auch so, im Verkehr würde man sagen, im Straßenverkehr vorausschauendes Fahren. Also, dass man Dinge antizipiert, die vielleicht passieren könnten irgendwie, oder irgendwie auch guckt irgendwie, wie man vielleicht die nächste E-Mail formuliert irgendwie, damit das hinten raus nicht aufpoppt und so. Also, das würde ich sagen, habe ich mir so ein bisschen aus allen verschiedenen Leuten, die ich da irgendwie, denen ich begegnet bin, rausgezogen irgendwie, dass man so ein bisschen diplomatisch, genau, das ist vielleicht das Wort,
okay,
irgendwie, also diplomatisch ist. Das heißt ja nicht irgendwie, dass man nicht seine eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen soll, aber zumindest irgendwie den Weg. Also deshalb ist diese Zeit, wie sie jetzt gerade ist, irgendwie mit unseren ganzen Freunden und Feinden, wer weiß irgendwie, wo das nicht mehr die feine Klinge der Diplomatie geschwungen wird, sondern irgendwie eher der Vorschlaghammer. Das finde ich sehr, sehr schade. Weil das ist ja auch wie Satire, ne? Also man kann ja durchaus einen Punkt setzen, irgendwie den man versteht und wo man dann aber sagt, Chapeau, das ist gut gedacht. Und das ist, glaube ich, das, was mir wichtig ist, dass man diplomatisch ist, dass man mit der feinen Klinge kämpft, hier und da mal Spitzen setzt, irgendwie ohne seine eigenen Interessen da irgendwie hinten ranzustellen. Also es soll nicht sein irgendwie, dass man sagt, nee, das ist das, was ich mir bei, also ich glaube mir, wie gesagt, ich habe es mir nicht bei einem abgeguckt. Ich glaube, das waren eher auch nicht vielleicht die Leute, die einen da prägen, sondern Situationen und wie Leute mit Situationen umgehen, wo du siehst, aha, so geht man da nicht mit um, weil dann fährst du die Karre an die Wand. So war es viel sauberer oder viel eleganter gelöst. Deshalb würde ich eher sagen, dass verschiedenste Situationen mit verschiedenen Herangehensweisen von Führungspersönlichkeiten haben mich zum Cartoonisten gemacht.
Sehr gut.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Also diese Geschichte, dass es nicht den einen Weg gibt oder dass man halt bei jedem Ding mal überlegen muss irgendwie, wie man das da rangeht, wie man das lösen kann oder will. Das ist ja auch jetzt nicht ein Prozess, der Jahre dauert irgendwie oder so. Das sind ja manchmal Sachen, die in 5 Minuten irgendwie dann überlegt sind. Aber dass man es tut, also dass man nicht einfach so impulsiv ist irgendwie, auch wenn man selber irgendwie, weißt du, da geht viel kaputt.
Ja. Ich erlebe es in meinen Coachings immer wieder, dass mir auch Geschäftsführungen sagen, Mensch, Herr Müller, die Zeiten sind so hart, Geld wird eingespart, die politische Lage ist heftig, die sozialen Bedarfe sind total anspruchsvoll, da ist Humor doch gar nicht mehr so angesagt. Ja, also kann ich mir Humor überhaupt noch leisten oder muss ich nicht viel ernster diese ernsten Themen auch abarbeiten? Wie ist denn, ich habe da eine Haltung zu, aber wie ist denn deine dazu? Was würdest du denn so einem Geschäftsführer sagen?
Ich würde sagen, die Zeiten waren ja nie besser für Humor. Also letztendlich glaube ich irgendwie, dass je herausfordernder die Zeiten sind um uns herum, desto mehr wollen die Leute ein bisschen Zerstreuung haben hier und da. Also ich glaube, man muss immer eine Ernsthaftigkeit haben in den ganzen Themen. Aber ich glaube, dass man hier und da durchaus mal Humor als Kommunikationsmittel einsetzen kann. Es geht ja immer darum, irgendwie, man darf nicht so platt sein irgendwie und immer der Clown sein, der da um die Ecke kommt irgendwie und einen Witz raushaut, so wie Stromberg oder so. Ne? Den lieben wir alle irgendwie, aber so jemand will niemand den ganzen Tag erleben. Aber gut eingesetzt ist das irgendwie auf jeden Fall mehr denn je ein Mittel zur Kommunikation. Weil du wirst das ja auch mit, wenn du verbittert bist und nur Ernsthaftigkeit walten lässt, werden die harten Zeiten nicht weicher. Weißt du, also das ändert sich ja dann nicht. Ich glaube eher, dass es uns als Menschen hilft, solche Dinge dann irgendwie auch besser vielleicht irgendwie einzuordnen und zu verarbeiten. Das ist ja immer so. Irgendwie ist, egal, was passiert auf der Welt, dann stellen wir Cartoonisten uns immer die Frage, kann man da jetzt schon einen Witz drüber machen? Ist es zu früh? Macht man es generell? Es gibt natürlich Themen, da will ich nie einen Gag drüber machen, aber es gibt durchaus Themen, wo dann vielleicht solche Kollegen sagen, irgendwie, nein, um Gottes Willen, da sag ich, nein, da muss man jetzt mal einen raushauen, ne? Weil das hilft ja irgendwie auch. Das ist ja schon seit jeher immer auch ein Stilmittel der Verarbeitung, ja, Humor. Also letztendlich ist das vielleicht irgendwie auch schon zu tiefgründig irgendwie für so eine Geschichte, ich bin im Daily Business und kann ich da mal einen Witz machen? Ich sage, ich bitte darum, ne?
Ja, okay. Na, halte ich für sehr anschlussfähig, insbesondere auch, weil ich mich in den letzten Monaten sehr viel mit dem Thema KI beschäftigt habe und da gibt es so ein Beispiel, wo es darum geht zu sagen, wie wäre das eigentlich, wenn Führungspersönlichkeiten zukünftig nur noch aus KI bestünden? Ja, also alles rational entscheiden würden, nie schlecht schlafen, nie Launenhaftigkeit wären und. Also es gibt positive Aspekte. Es gibt aber jetzt in diesem Paper auch negative Aspekte, wo aufgezeigt werden, naja, sowas wie Menschlichkeit, Empathie oder auch Humor spielen da dann einfach eine untergeordnete Rolle im Sinne von, die werden Sachargumenten untergeordnet. Was wäre denn, wenn das die Zukunft wäre? Wie würde es dir damit gehen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre nicht cool. Ich glaube, dass wir natürlich im Moment an so einer Schwelle stehen, wo auf der einen Seite vielleicht so die Hoffnung ist, dass Technologie die Menschheit verändert, vielleicht irgendwie die Menschheit rettet, was weiß ich. Also dass neue Technologien auch über KI und Forschung entstehen, wo wir heute vielleicht noch nicht so dran denken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich irgendwie auch einen Teil der Menschen, die Angst haben vor Veränderung. Das ist halt irgendwie so eigentlich, sag ich mal, auch gerade für Humor ein Spannungsfeld, wo man sagt, ja, auf die eine Seite gucken, auf die auf die andere, weißt du, die einen sind im Silicon Valley unterwegs irgendwie und denken an KI und die anderen, ich will jetzt nicht sagen, die leben in der Höhle, aber so, das ist ja auch nochmal so ein gesellschaftliches Ding. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn du morgens ins Büro kommst und der Chef ist eine AI oder eine KI, das wäre schon, also ich finde es nicht schön. Ich weiß ja nicht, wie weit sich so eine KI noch entwickeln wird, irgendwie, dass sie dann doch vielleicht, aber sie, man sagt ja immer, das Gute daran ist ja, dass sie nicht empathisch ist, sondern dass sie faktenbasiert ist. Aber sie wird ja auch gefüttert irgendwie mit Inhalten und vielleicht schmeißen wir hier und da mal ein paar Empathiehäppchen in die KI.
Humorhäppchen?
Das wird schon besser. Also wir experimentieren ja auch damit irgendwie, gerade mein Kumpel Micha und ich auch irgendwie, wir füttern durchaus mal ChatGPT irgendwie, um mal nicht nur die Rechtschreibung prüfen zu lassen, sondern irgendwie vielleicht irgendwie auch nochmal eine andere Formulierung zu finden oder so.
Also, und was kommt da raus? Wie klappt das?
Ja, es ist, also ich glaube, eine KI wird dir keinen Witz schreiben, also keinen guten, keine Pointe. Sie ist behilflich. Ja, sie macht so Räuberleiter bei der Sprechblase vielleicht.
Gut, wenn du mal drei Dinge benennen solltest, die Führungskräfte aus deiner Sicht aus der kreativen Arbeit lernen können, welche drei Dinge wären denn das?
Keine Ahnung. Also, was kann man aus der kreativen Arbeit lernen? Also, ich glaube, dass man das Kreative immer einen anderen Blick irgendwie auf Fakten haben oder versuchen halt, Analogien zu schaffen, halt Dinge emotionaler zu machen, die gar nicht emotional sind vielleicht. Also, das ist halt, würde ich immer sagen, irgendwie so ein Punkt, wo ich, wenn ich darüber nachdenke, halt irgendwelche Themen, die vielleicht erstmal trocken erscheinen, irgendwie zu gucken, halt, in welche Welt kann ich die transformieren, ne? Und da letztendlich geht's ja nie darum, jetzt eine neue eigene kreative Welt zu erschaffen, das wäre ja viel zu viel, aber sich eine Analogie zu suchen, in welcher Welt könnte dies oder das stattfinden? Also in Welt meine ich halt, das kann auch der Fußball sein, ne? Also der Fußball wird ja auch im Business gerne so als Analogie genommen irgendwie, genau. Ne? So
ein Team,
elf Freunde, wir müssen angreifen, pressen irgendwie, Vertrieb, bla bla bla.
Wadenbeißer.
Das ist ja halt zum Beispiel so eine Welt, da steckt sehr, sehr viel fürs Business drin. So. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Welten, die Floristik zum Beispiel. Die sage ich jetzt nur so, ne? Ich habe jetzt kein Beispiel. Ne? Oder halt die Schifffahrt. Also ich würde immer gucken, es ist nicht das kreative Arbeiten, sondern es ist die Sichtweise, dass man sich aus anderen Welten bedient, um vielleicht irgendwie mit seinen Problemen oder Aufgabenstellungen irgendwie weiterzukommen oder in eine andere Richtung zu kommen.
Cool, kann ich was mit anfangen. Olli, für alle, die jetzt gesagt haben, Mensch, der Olli ist ein cooler Typ, den würde ich gerne mal live sehen. Ja. Wo hat man denn die Chance? Kann man dich einfach irgendwie als Firma, als Sozialorganisation mal einladen? Du machst ja auch coole Cartoon-Lesungen.
Natürlich.
Wie ist das denn bei dir?
Also meine nächsten Termine sind, glaube ich, wann wird das hier ausgestrahlt? Man weiß es noch nicht. Also ich komme jetzt nach
5 bis 10 Jahren.
In 5 bis 10 Jahren wird das hier als Zeitdokument irgendwie, guckt mal, 2025 war die Technik schon so weit, man konnte sich vor ein Mikrofon setzen und miteinander sprechen und es wurde aufgenommen auf mehreren Ebenen. Ich komme jetzt nach Gelsenkirchen in eine Buchhandlung, mache eine Lesung, dann bin ich in Werl und spiele so ein Soloprogramm, dann komme ich nach Hamburg und spiele ein Soloprogramm. Also man kann mich auf den Bühnen sehen. Da mache ich dann halt eine Cartoon-Show, die heißt Schön Doof, Ollis Cartoons Live. Aber man kann mich natürlich auch für Gala-Veranstaltungen jeglicher Art, wenn es was zu essen gibt, da bin ich immer sehr für, buchen.
Ja, das Kleingedruckte also aufmerksam lesen.
Ja, genau. Ich habe so, ich werde jetzt jugendfrei bleiben irgendwie, aber es gab so einen schönen Rider irgendwie von Heino irgendwie. Da gibt es irgendwie auch mittlerweile, macht glaube ich Mary Rose mit Wolfgang Tappert, glaube ich. Nee, Deppert. Ein Programm drauf und weil immer kolportiert wurde, dass Heino immer, es gibt ja, wenn Künstler unterwegs sind, so ein Rider irgendwie und da schreiben die so drauf, irgendwie, was sie irgendwie in ihrer Garderobe haben wollen irgendwie. Ja. Und dann hat Heino angeblich immer geschrieben, Koks, Erdbeeren und Nutten. Und irgendwer sagte dann, ja, aber das mit den Erdbeeren war immer sehr schwierig. Okay. Die zu jeder Jahreszeit zu bekommen. Entschuldigen Sie bitte, ja.
Ein fantastisches i-Tüpfelchen auf dem Schlusspunkt, also quasi die Erdbeer auf der Sahne, wie man so schön sagt. Vielen Dank, lieber Olli, für deine Zeit.
Sehr gerne, ja.
Deine Einblicke und natürlich deinen Humor. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen nehmen genauso viel Inspiration mit wie ich. für mehr Leichtigkeit in der Führung. Empathie war ja auch ein großes
Empathie
Wort.
Ist ein großes Thema irgendwie, ja. Also ne, man denkt immer als Cartoonist, man würde immer nur draufhauen, ist aber gar nicht so. Man dahinter.
Manchmal streichelt man auch.
Ja, man streichelt manchmal auch. Ja, das ist sehr wichtig.
Das nehme ich wahr, ja. Gut. Ja, doch, doch, doch. Also ja, also jedenfalls, ich habe auch wahrgenommen, den Appell zu mehr Mut zur Kreativität, so würde ich es mal.
Naja, Mut zur Kreativität, beziehungsweise sich inspirieren zu lassen vom Drumherum in der Welt. Also irgendwie, dass man nicht nur in seinem Bereich, in seinem Business, in seiner Branche vielleicht unterwegs ist und guckt irgendwie, was macht die Konkurrenz irgendwie, das macht man ja gerne irgendwie, was machen die denn, was machen die, sondern irgendwie darüber hinaus irgendwie. Ne? Mhm. Also, dass man, ich glaube, nur so kann man irgendwie ein bisschen irgendwie gedanklich auch brechen irgendwie, wenn man jetzt dann mal guckt irgendwie, was ist da draußen in der Welt los, irgendwie gesellschaftspolitisch oder halt irgendwie branchenuntypisch wird, irgendwie sagt halt irgendwie so. Das sind ja auch manchmal Dinge irgendwie, wo man sagt so, irre, was die machen, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Also ich glaube, es ist einfach, man würde das, glaube ich, umschreiben, dass man halt einfach offen ist irgendwie. Also so wie ich das auch mal sage, open-minded irgendwie und dass man mit offenen Augen durch die Welt geht, jawohl.
Cool, das hilft. Ja, und ich glaube auch bei den vielfältigen Herausforderungen für die Zukunft umso mehr. Also, bleibt mutig und kreativ, so würde ich es mal zusammenfassen. Vielen Dank, Olli, für deinen Perspektivwechsel. Bis zur nächsten Folge von Contalk. Bleibt neugierig und in dem Sinne offen für neue Denkweisen. Vielen Dank.
Gerne.